Willkommen bei Blackbox, dem Psycrime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extraportion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi.
Ihr habt euch schon immer gefragt, was Menschen dazu bringt, schreckliche Taten zu begehen? Dann seid ihr hier genau richtig.
Diese Folge ist bereits vor einigen Monaten und teilweise auch schon vor einem Jahr aufgenommen und veröffentlicht worden, damals noch auf unserem alten Patreon-Account und jetzt wird sie hier komplett öffentlich gemacht. Viel Spaß dabei! In der heutigen Folge sprechen wir über das Täterprofil von David Parker Ray. Ihr habt es euch gewünscht,
verzeiht uns, wenn ihr vielleicht auch manchmal zwei- oder dreimal schreibt und den Fall irgendwie mit reinbringt als Vorschlag. Wir kriegen wirklich so viele Vorschläge. Die waren dann alle auf den Redaktionsplan, aber wir kommen nicht hinterher, die alle schnell zu machen. Aber sie sind alle auf dem Plan und wir haben die feste Absicht, sie auch alle zu besprechen.
Und ich würde vorschlagen, dass wir, da ihr euch den Fall gewünscht habt, gar nicht großartig weiter Vorgeplänkel machen. Die einzigen Sachen, die wir gerne nochmal eben sagen wollen, ist zum einen: Der Fall war sehr groß, es gab sehr viele Details zu den einzelnen Abläufen, es gab ganze Buchkapitel nur über den Prozess. Ich habe ein Buch zu diesem Fall gelesen und habe Dokumentationen dazu geguckt. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben, möglichst alle Informationen zu integrieren. Es war absolut unmöglich, weil ich einfach gemerkt habe, wenn ich das mache, dann wird der Fall so lang, dass wir alle morgen früh noch hier sitzen. Und das wollte ich nicht. Also bitte entschuldigt, wenn nicht alles hundertprozentig drin ist. Wir haben uns Mühe gegeben, uns auf die wichtigsten Sachen zu konzentrieren, insbesondere in puncto auf die Fragestellungen, die ihr hattet. Aber für alle die, die das noch nicht wissen, das hört ihr gleich. Und bevor wir anfangen, müssen wir, wie so oft in der letzten Zeit, eine dicke, fette, an dieser Stelle wirklich, wirklich große Triggerwarnung aussprechen zum Thema Gewalt, Suizid, sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, alles, was ihr euch vorstellen könnt, Folter. Also passt bitte auf euch auf, achtet auf eure Gefühle, achtet auf euch und darauf, dass es euch gut geht. Ich sage das dieses Mal quasi mit drei dicken roten Strichen darunter, weil ich selber bei der Recherche ab und zu echt dachte, puh, okay, jetzt gehe ich vielleicht erstmal so ein Pudding essen oder so. Und damit würde ich sagen, starten wir in den Fall von David Parker Ray, auch genannt der Toybox-Killer. David Parker Ray wird am 6. November 1939 als Sohn von Cecil und Nettie in Belen, New Mexico, geboren. Es dauert nur wenige Jahre, bis seine kleine Schwester Peggy geboren wird. David ist nun ein großer Bruder. Doch das ist es nicht, was das Geschwisterpaar zusammenschweißt. Vielmehr ist es die brutale und traurige Kindheit der beiden. Geprägt durch pathologischen Alkoholkonsum und eine schlechte Emotionskontrolle, verliert ihr Vater Cecil regelmäßig die Fassung und prügelt auf seine Ehefrau und die beiden kleinen Kinder ein. Als David 10 ist, reicht es seiner Mutter. Sie trennt sich von ihrem Mann und zieht mit den beiden Kindern nach Mountain Air, um bei ihren Eltern einzuziehen. Doch kaum haben sich die beiden Kinder in dem neuen Haus ein wenig eingelebt, verschwindet auch ihre Mutter Nettie spurlos aus ihrem Leben. Auch sie konsumiert in hohem Maße Alkohol und Drogen, ist mit der Gesamtsituation überfordert und geht schließlich allein, ohne ihre kleinen Kinder, zurück nach Belem. Nun sind David und Peggy sich selbst und ihrer Oma und ihrem Opa überlassen. Anders als für viele andere Kinder sind Netties Eltern jedoch keine warmherzigen, liebevollen, umsorgenden Großeltern. Insbesondere Davids Opa schlägt die beiden Kinder und tut ihnen psychische Gewalt an. Als der 12-jährige David die 7. Klasse an der Mountain Air High School beginnt, wird er dort vom ersten Tag an gehänselt. Seine altmodische Kleidung, seine unsichere, schüchterne, beinahe ängstliche Verhaltensart machen ihn zu einem idealen Mobbingopfer. Zurückgewiesen von allen Bezugspersonen und Freunden, kommt nur noch Cecil, Peggys und Davids Vater ab und zu Besuch. Pädagogisch wertvoll sind diese kurzen Begegnungen jedoch nie. Cesar bringt seinem Sohn pornografische Materialien mit, schenkt ihm Zeitschriften und Bilder von gefesselten Frauen. David ist erst 12 Jahre alt, als sein Vater ihn das erste Mal in die Welt des BDSM einführt. Sofort ist der Junge fasziniert von dem Anblick. Die gefesselten, geschlagenen und erniedrigten Frauen lösen in ihm ganz neue Gefühle aus. Irgendwann fantasiert er regelmäßig von der absoluten Kontrolle und Dominanz über eine Frau. Er ist 14, als seine Schwester Peggy die Zeitschriften und selbstgezeichneten Geschichten findet, die David auf ihre Nachfrage als sein neues Hobby abtut. Das Thema BDSM ist ein solches Tabu, dass Peggy es nicht wagt, jemandem davon zu erzählen. Und so wird Davids kleines Geheimnis auch zu ihrem. Nach außen hin blüht David hingegen in den nächsten Jahren auf, denn er findet endlich etwas, in dem er wirklich gut ist. Als er mit 13 Jahren einen kleinen Motorroller bekommt, weiß er innerhalb von wenigen Wochen, wie man den Motor auseinander und komplett wieder zusammenbaut. Er repariert Fahrräder für die Nachbarskinder und bastelt an allerlei Maschinen herum. Der intelligente Junge wird bereits in jungen Jahren zu einem richtigen Ass im Bereich der Mechanik. Seine Schulnoten hingegen sind eher unterdurchschnittlich. Doch David ist so ein stiller, freundlicher und zurückhaltender Junge, dass sich nie jemand wirklich daran stört. Als seine Großmutter 1957 plötzlich stirbt, muss David zurück zu seiner Mutter nach Albuquerque. Während seine kleine Schwester Peggy bei einer Freundin in Mountain Air bleibt, geht David nun auf die Valley High School. Die Wege der beiden Geschwister trennen sich und der Kontakt nimmt immer weiter ab, bis die beiden sich schließlich aus den Augen verlieren. 1959, kurz nach seinem Abschluss, heiratet David das erste Mal. Kurz nach der Hochzeit tritt er der US Army bei und arbeitet dort als Mechaniker, während seine Frau 1960 seinem Sohn David Jr. das Leben schenkt. Doch schon kurz nach der Geburt des Jungen und nur 2 Jahre nach der Hochzeit lassen sich die beiden wieder scheiden. Die Ehe war bereits zu Beginn keine gute Idee und beide fühlen sich gefangen und unglücklich. Anders als damals üblich erhält David das volle Sorgerecht für seinen kleinen Sohn, lässt ihn jedoch umgehend bei seiner Mutter Nettie zurück, um die nächsten 3 Jahre bei der Army zu bleiben. In den Monaten darauf heiratet er erneut, lässt sich 3 Monate später wieder scheiden, nur um 4 Jahre später mit 26 erneut den Bund der Ehe einzugehen. Dieses Mal wird er Stiefvater eines kleinen Jungen und bekommt kurz darauf mit seiner 18-jährigen Frau Glenda eine kleine Tochter, Glenda Jean Ray. Das Familienglück von David könnte perfekt sein. Doch nur Monate nach der Geburt beschließt der Ende 20-Jährige, seine Familie zu verlassen und sich dem Hippie-Lebensstil anzuschließen. Er reist quer durch die USA, hat viele unterschiedliche junge Freundinnen und genießt das Leben in Verantwortungslosigkeit und Freiheit. Nach einem Jahr voller freier Liebe, Reisen und Leben kehrt der junge Mann schließlich zu seiner Familie zurück und verspricht, sich nun als treu sorgender Ehemann und liebender Vater um alle zu kümmern. Er beginnt eine Stelle als Flugzeugmechaniker und nach seiner abgeschlossenen Zertifizierung zieht die Familie nach Tulsa in Oklahoma, wo David beginnt, an der Spartan School of Aeronautics zu lehren. Was zu diesem Zeitpunkt niemand weiß: David verbringt seine Nächte nicht im Bett neben seiner Frau, sondern bei Prostituierten und in Sexclubs einer Untergrund-BDSM-Community, in denen er seine Fantasien und Wünsche in immer stärkere Extreme treibt. 1981 lassen sich Glenda und David schließlich scheiden und der Anfang 40-Jährige beginnt ein neues Leben in Phoenix, Arizona, als Servicemechaniker bei Kennel Motors. Er heiratet erneut und kauft sich dieses Mal gemeinsam mit seiner Frau 2 Anwesen. Eines in 513 Bass Road in Elephant Butte, New Mexico, und ein zweites in Stone Lake. Es ist diese Zeit, in der sich David das erste Mal seinen Fantasien und Gelüsten hingibt. Wieder und wieder fährt er mit dem Auto die 4,5 Stunden von Elephant Butte nach Stone Lake und zurück und hält dabei Ausschau nach jungen, verletzlichen Frauen, die als Prostituierte arbeiten oder von Drogen und Alkohol abhängig sind. David trifft diese Wahl ganz bewusst, denn er weiß, dass die Behörden nach diesen Frauen nicht suchen werden, dass sie kaum jemand vermissen wird. Während all der Zeit hat Davids Tochter Glenda Jean Ray, genannt Jessie, Kontakt zu ihrem Vater und lebt größtenteils bei ihm. Sie sind sich in manchen Punkten ähnlich, haben ähnliche Interessen und verstehen sich gut. Einzig irritierend findet Jessie die seltsamen Anwandlungen, die ihr Vater manchmal hat. Sie weiß um seine sadomasochistische Ader, weiß von den Straftaten, die er begeht. Einmal sieht sie sogar, wie eine junge Frau schreiend und vollkommen nackt aus Davids Wohnwagen flieht. Irgendwann jedoch wird es ihr zu viel. Die junge Frau nimmt all ihren Mut zusammen und meldet ihren Vater im Jahr 1986 beim FBI. Sie berichtet den Agenten von den schrecklichen Dingen, die ihr Vater tut, erzählt von den Entführungen, den Vergewaltigungen. Doch die FBI-Agenten glauben ihr nicht so ganz. Sie sind sich nicht sicher, ob sie all diese Dinge nur behauptet, weil die beiden sich zuvor außerordentlich heftig gestritten haben. Zudem bauen Vater und Tochter gemeinsam Marihuana an und verkaufen die Droge gemeinsam. Die FBI-Agenten vermuten einen internen Streit zwischen den beiden und überwachen David für ein Jahr. Mehrmals bestellen sie ihn zu Verhören ein. David gibt während dieser ganz offen zu, dass er ein Faible für BDSM hat, dass er möglicherweise gefährlich ist und dass er Fantasien davon hat, eine Frau zu töten, um zum Höhepunkt zu kommen. Da das FBI aber keinerlei Hinweise dafür finden kann, dass David irgendeine dieser Fantasien tatsächlich illegal ausgelebt hat, lassen sie ihn wieder gehen und die Ermittlungen verlaufen im Sand. Jessie hingegen verlässt die Stadt und beginnt als junge Frau ihr eigenes Leben. In den frühen 1990er Jahren lässt sich David dann auch von dieser Frau scheiden und übernimmt das Anwesen in Elephant Butte. Er kauft sich einen fensterlosen, 7,5 Meter langen Frachtanhänger und stellt diesen auf seinem Grundstück ab. Die nächsten Monate verbringt der geschiedene David damit, den Trailer für mehr als 100.000 US-Dollar umzubauen. Er zieht schalldichte Wände ein, errichtet einen elektrischen gynäkologischen Stuhl, den er bewegen kann, wie er möchte. Dann füllt er die Kammer mit Sägen, Ketten, Elektroschockern, Flaschen voller Öl, Klammern, Skalpellen und unterschiedlichen Stangen, auf denen er Labels mit den Worten Knöchelspreizer und Vaginalspreizer anbringt. Die Wände plakatiert er mit Bildern und Zeichnungen, Vorgehensweisen zu schrecklichen Folter- und Vergewaltigungsmethoden. Er installiert Kameras im gesamten Innenraum und positioniert die Bildschirme so, dass das jeweilige Opfer seiner eigenen Folterung zusehen muss. Schließlich errichtet er unterschiedliche Vorrichtungen aus Holz mit Seilen und Fesseln, die es ihm ermöglichen, das Opfer in jeder erdenklichen Position bewegungsunfähig zu machen. Neben seinem elektrischen gynäkologischen Stuhl ist David besonders stolz auf seine Dildo-Sammlung. Die meisten davon hat er selbst gebaut. Es sind lange Röhren oder alte Rohre, die er mit Nägeln, Drähten und kleinen Spitzen versehen hat. Als er mit der Errichtung seiner Toybox, wie er sie nennt, fertig ist, ist er hochzufrieden mit sich. Jetzt, da ist er sich sicher, kann nichts mehr schiefgehen. Während sich David hinter verschlossenen Türen immer mehr darauf vorbereitet, seine Fantasien in seinem eigens umgebauten Trailer in die Tat umzusetzen, entwickelt er sich nach außen zu einem respektablen, in der Elephant Butte Community angesehenen Mann. Auch bei den Freundinnen seiner Tochter Jessie ist er beliebt. Wenn sie gemeinsam zu Besuch kommen, nennen einige von ihnen ihn Dad und haben ihn bei ihren Ausflügen und Partys gerne um sich. 1995. Jessie hat sich gerade von ihrer Freundin getrennt und erzieht ein Kind, das bei einem One-Night-Stand entstand, allein. Sie zieht wieder zurück nach Elephant Butte, um bei ihrem Vater einzuziehen. Jessie ist ein Partygirl. Schnell ist sie in allen Bars gut bekannt. Bei einem dieser Barbesuche lernt sie schließlich Kelly kennen. Gemeinsam mit ihren Freundinnen verbringen die beiden einen lustigen Abend in der Bar. Während Kelly an dem Abend als Fahrerin nüchtern bleibt, trinken alle anderen ausgelassen Alkohol. Als die junge Frau eine ihrer Freundinnen nach Hause fährt und danach in die Bar zurückkehrt, ist nur noch Jessie da. Was sie nicht weiß, was Kelly nicht weiß, während ihrer Abwesenheit hat Jessie ihr Drogen in ihr Getränk geschüttet. Es dauert nur Minuten, bis Kelly sich benommen und schwindelig fühlt. Bevor sie sich versieht, sitzt sie auf Davids Couch mit einem Messer an ihrer Kehle. Ihre Hände sind mit Handschellen hinter ihrem Rücken gefesselt und um ihren Hals trägt sie ein metallenes Hundehalsband. Sie will schreien, aber ihr Mund ist mit Panzertape verschlossen. Jessie und David machen währenddessen kurzen Prozess mit der jungen Frau. Sie tragen sie in Davids Toybox und schnallen sie auf den gynäkologischen Stuhl. Nur Sekunden später hört sie Davids schreckliche Stimme von einem Tonband schallen. Hallo, du Schlampe. Fühlst du dich gerade wohl? Ich bezweifle es. Hand- und Fußgelenke gefesselt, geknebelt, wahrscheinlich mit verbundenen Augen. Du bist desorientiert und verängstigt, kann ich mir vorstellen. Das ist unter den gegebenen Umständen völlig normal. Zumindest für eine Weile musst du dich zusammenreißen und dir dieses Band anhören. Es ist sehr relevant für deine Situation. Ich werde dir im Detail erklären, warum du entführt wurdest, was mit dir geschehen wird und wie lange du hier sein wirst. Ich kenne die Einzelheiten deiner Entführung nicht, denn dieses Band wurde am 23. Juli 1993 als allgemeines Beratungsband für zukünftige weibliche Gefangene erstellt. Die Informationen, die ich dir geben werde, beruhen auf meiner mehrjährigen Erfahrung im Umgang mit Gefangenen. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt zu größeren Änderungen in unserem Verfahren kommen, wird das Band aktualisiert werden. Panisch vor Angst versucht Kelly, ihren Kopf zu bewegen, doch es hilft nichts. Sie ist ihm ausgeliefert. Währenddessen tönt die Stimme von David weiter durch ihren Kopf. Jetzt wartest du nur noch darauf, was als nächstes passieren wird. Du denkst wahrscheinlich, dass du vergewaltigt wirst, und damit liegst du verdammt richtig. Unser Hauptinteresse gilt dem, was du zwischen deinen Beinen hast. Du wirst gründlich und wiederholt vergewaltigt werden. Denn im Grunde wurdest du entführt und hierher gebracht, damit wir dich als Sexsklavin ausbilden und benutzen können. Das ist keine große Sache. Meine Freundin und ich halten uns schon seit Jahren Sexsklaven. Wir haben beide eine Vorliebe für Vergewaltigungen, Kerkerspiele und so weiter. Wir haben festgestellt, dass es äußerst praktisch ist, ein oder zwei weibliche Gefangene ständig zur Verfügung zu haben, um unsere speziellen Bedürfnisse zu befriedigen. Wie ich schon sagte, wirst du wie ein Tier gehalten werden. Ich schätze, ich habe das schon zu lange gemacht. Ich vergewaltige Schlampen, seit ich alt genug war, um mir einen runterzuholen und kleinen Mädchen die Hände auf dem Rücken zu fesseln. Für mich bist du ein hübsches Stück Fleisch, das benutzt und ausgebeutet werden kann. Ich gebe einen Scheißdreck auf deinen Verstand oder wie du dich in dieser Situation fühlst. Du bist vielleicht verheiratet, hast ein oder zwei Kinder, einen Freund, eine Freundin, einen Job, ein Auto, scheiß drauf. Mir ist das alles scheißegal und ich will nichts davon hören. Das ist etwas, womit du fertig werden musst, wenn du frei bist. Ich habe dir bereits gesagt, dass du ein oder zwei Monate hier sein wirst, oder vielleicht auch drei, wenn du uns weiter anmachst. Wenn es nach meiner Lady ginge, würden wir dich auf unbestimmte Zeit hier behalten. Wir nehmen uns jedes Jahr vier oder fünf verschiedene Mädchen, je nach Lust und Laune und manchmal zufälligen Begegnungen. Im Grunde genommen sind wir wohl wie Raubtiere. Wir sind immer auf der Suche. Gelegentlich wird ein süßes kleines Ding am Straßenrand liegen gelassen, das spazieren geht, Fahrrad fährt oder joggt. Wann immer sich eine solche Gelegenheit bietet und es nicht so riskant ist, schnappen wir sie uns. Ich hatte im Laufe der Jahre viele Schlampen, an denen ich üben konnte. Also habe ich es so gut wie im Griff. Und es macht mir Spaß. Ich stehe auf Psychospielchen. Wenn wir mit dir fertig sind, wirst du mit einer Kombination aus Natrium, Pentotal und Phenobarbital betäubt. Beides sind hypnotische Medikamente, die dich extrem anfällig für Hypnose, Selbsthypnose und hypnotische Suggestion machen. Du wirst ein paar Tage lang unter Drogen gesetzt, während ich mit deinem Verstand spiele. Wenn ich mit der Gehirnwäsche fertig bin, wirst du dich an nichts mehr von unserem kleinen Abenteuer erinnern. Du wirst dich weder an diesen Ort, noch an uns oder an das, was mit dir passiert ist, erinnern. Es wird keine DNA-Beweise geben, denn du wirst gebadet. Du wirst angezogen, betäubt und auf einer Landstraße ausgesetzt, mit blauen Flecken, aber nichts, was nicht in ein oder zwei Wochen verheilt sein wird. Wenn wir eine kleine Party haben, ziehe ich manchmal eine Show ab, die dir gar nicht gefallen wird. Du wirst ins Wohnzimmer gebracht und auf den Boden gelegt, auf Händen und Knien, nackt. Ich werde deinen Rücken, deinen Nacken und deine Geschlechtsorgane mit dem Moschus des Hundezüchters einreiben. Jetzt habe ich 3 Hunde, alle sind männlich, weil ich keine verdammten Welpen brauche. Einer von ihnen ist ein sehr großer deutscher Schäferhund, der immer geil ist. Und er liebt es, wenn ich ihn ins Haus hole. Dies ist eine andere Welt. In unserem kleinen Freundeskreis sind Kleinigkeiten wie Vergewaltigung, Entführung, Hundefick und dergleichen an der Tagesordnung. Eine Selbstverständlichkeit. Hier kann alles passieren. Und oft passiert es auch. Wir leben gerne in den Bergen, weil es dort ruhig, abgelegen und privat ist und sich jeder um seinen eigenen Kram kümmert. Meine Lady hat Glück. Sie kann jederzeit einen Orgasmus bekommen. Sie mag es einfach, ab und zu mit einem Sklaven ein wenig sadistisch zu sein. In meinem Fall kann ich nicht mit einem Mädchen, ohne ihr vorher weh zu tun. Das ist im Grunde der Grund, warum ich auf Vergewaltigung und Sklaverei stehe. Und der Grund dafür, dass man ein gewisses Maß an Schmerz erleiden muss. Nun, ich glaube, ich habe dir alles gesagt, was ich kann. Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen. Ich kann keine Änderungen des Verfahrens vorhersagen. Aber wenn dieses Band für dich abgespielt wird, muss ich davon ausgehen, dass es noch einigermaßen genau ist. Und ich kann dir nur einen Rat geben. Sei klug und überlebe. Schreie niemals. Sprich nicht ohne Erlaubnis. Sei sehr leise, sei fügsam und gehorsam und zeige auf jeden Fall den nötigen Respekt. Hab einen schönen Tag. Sofort beginnt Kelly zu flehen und zu betteln. Doch David ignoriert sie. 3 Tage lang misshandelt, missbraucht und vergewaltigt er die junge Frau, während er ihr immer wieder Drogen einflößt. Schließlich setzt er sie in sein Auto und fährt sie zu ihrem Ehemann. Diesem erzählt David, er habe Kelly am Strand aufgegabelt, sie sei dort völlig orientierungslos herumgelaufen. Ihr Mann glaubt diese Geschichte, ist sich sicher, dass Kelly ihn betrogen hat und wirft sie kurzerhand hinaus. David bietet sich als freundlicher Helfer an und fährt die Frau zu einer ihrer Freundinnen. Die nächsten 3 Jahre verbringt Kelly mit Albträumen und Flashbacks, unwissend, dass diese Erinnerungen Realität sind. 1997, Frühling. Die 21-jährige zweifache Mutter Mary B. Parker ist in einer hoffnungslosen Situation. Sie leidet unter schweren Depressionen und einer Drogenabhängigkeit und steht nach dem Rausschmiss durch ihren Ex-Freund nun wieder auf der Straße. Ahnungslos, wo sie als nächstes hin soll, erzählt sie ihrer guten Freundin Jessie Ray davon. Diese bietet ihr an, in einem Zelt auf dem Anwesen ihres Vaters in Elephant Butte zu leben, damit sie mit ihren Kindern nicht obdachlos bleiben muss. Während eine gute Freundin sich um ihre beiden Töchter kümmert, zieht Mary noch am selben Tag in das Zelt am See ein. Sie ist überglücklich und dankbar, dass sie nun ein Zuhause hat. Aber nur innerhalb weniger Tage wendet sich das Blatt für Mary erneut. Sie fällt tiefer in ihre Depressionen, in Selbsthass wegen ihres Rückfalls und wird schließlich suizidal. Mehrfach hinterlässt sie ihrer Mutter Nachrichten auf der Mailbox, in denen sie über ihren eigenen Tod spricht. Eines Abends verlässt Mary dann gemeinsam mit Jesse und Jessys Freund Roy den Blue Water Saloon. Im Wagen angekommen, richtet Roy plötzlich eine Schusswaffe auf Mary. Gelähmt vor Angst lässt Mary sich von Jesse Handschellen anlegen. Während Roy sie auf der Rückbank festhält, fährt Jesse zum Grundstück ihres Vaters. Dort bringen sie die 21-Jährige gemeinsam in den umgerüsteten Trailer und schnallen sie auf den gynäkologischen Tisch. Dann spielen sie das Tonband ab und verlassen den Raum. Die nächsten 3 Tage verbringen Roy und sein Vater Martin vor dem Fernseher im Hause der Rays, während Jesse und ihr Vater David die zweifache Mutter täglich über Stunden quälen, vergewaltigen und Stromstöße durch ihren Körper jagen. Als Roy schließlich am 3. Tag den düsteren Raum betritt, reicht Jesse ihm ein Seil. Er soll Mary strangulieren. Sie will zusehen und ihr Vater wird ein Video davon machen. Das eignet sich bestimmt als gutes Snuff-Material und bringt ordentlich Geld ein. Da sind sie sich sicher. Also nimmt Roy das Seil, legt es um den Hals der gefesselten Mary und zieht die Schlinge zu. Noch in derselben Nacht bringen die 3 Marys Leiche aus dem Trailer und werfen sie in eine nahegelegene Schlucht. Als ihre Mutter sie einige Tage später als vermisst meldet, findet man nur Marys Auto. Und da die Beamten nicht sonderlich scharf darauf sind, den Fall zu verfolgen, wird ihr Verschwinden nie aufgeklärt. Einige Wochen später erscheint in der Kleinstadt rund um Rays Grundstück eine neue Frau, Cindy Handy. Die 37-Jährige hat mit einer Drogen- und Alkoholabhängigkeit sowie mehreren Beziehungen mit straffälligen Männern und 3 unehelichen Kindern von 3 Männern eine turbulente Vergangenheit hinter sich. Als sie in Elephant Butte ankommt, trifft sie innerhalb von wenigen Tagen auf Jesse und Roy und es funkt sofort. Die 3 verbringen ab sofort viel Zeit zusammen, treffen sich für kleinere Orgien in Davids Trailer und feiern ausgelassene Partys. Nach einigen Monaten jedoch beginnt Roy eine Beziehung mit einem Mann und Jesse zieht zurück nach Galveston, Texas, sodass für Cindy nur noch ein Objekt der Begierde übrig bleibt: David Parker Ray. Cindy fühlt sich bei David sofort sicher und aufgehoben. Endlich ein Mann, der sie liebevoll umsorgt. Sie ist so überzeugt von ihm, dass sie sogar ihre 12-jährige Tochter einlädt, mit ihnen gemeinsam auf Davids Grundstück zu leben. Doch nach nur wenigen Tagen im Hause Ray reist das Mädchen aus und nimmt den nächsten Bus zurück nach Washington, wo sie von einer Pflegefamilie aufgenommen wird. Dort berichtet sie, die beiden hätten sie sexuell missbraucht, gequält und ihr gesagt, sie solle ihre Sexsklavin werden. 1972. Als Angelica Montano in einer durchzechten Nacht Cindy Handy kennenlernt, wird allen Umstehenden eine Sache sofort deutlich. Das ist eine explosive Mischung. Nüchtern verstehen sich die beiden Frauen blendend, aber sobald sie Drogen oder Alkohol konsumieren, arten ihre Streitigkeiten bis zur Handgreiflichkeit aus. Als die beiden am 16. Februar 1999 miteinander telefonieren, ist jedoch alles friedlich. Angelica würde ihrem Freund gerne einen Kuchen zum Geburtstag backen, hat jedoch kein Geld für die Backmischung. Sofort bietet Cindy ihrer Freundin an, sie könne ihre Backmischung haben. Sie beschließen, sich am nächsten Tag am örtlichen Gericht zu treffen, da David und Cindy ohnehin eine Anhörung haben. Nach dieser treffen sich die 3 vor Ort, doch David und Cindy geben an, die Backmischung leider zu Hause vergessen zu haben. Zu dritt fahren sie zurück zu Davids Anwesen. Als Angelica auf dem Sofa Platz nimmt, um auf David zu warten, kommt dieser plötzlich mit einem Messer ins Wohnzimmer zurück. Erst hält Angelica das noch für einen Scherz, doch schnell wird es grausame Realität. Als Cindy der jungen Frau eine Schusswaffe an den Kopf hält, schlägt David zu. Im nächsten Moment sind die beiden schon über der wehrlosen Frau, reißen ihr die Kleidung vom Leib, fesseln ihre Hände mit Handschellen und ketten sie an das Bett in der Ecke des Wohnzimmers. Dort legen sie ihr ein Metallhalsband um, zwingen ihr Tabletten in den Mund und starten die Tonbandaufnahme mit Davids Ankündigung. 2 Tage lang muss die überwältigte Frau angekettet auf dem Bett liegen. 2 Tage ohne Nahrung, 2 Tage ohne Wasser, 2 Tage bewacht von Cindy. Dann bringen die beiden die geschwächte 37-Jährige in Davids Toybox, in der sie der dreifachen Mutter Unaussprechliches antun. Sie befestigen Klammern an ihren Brustwarzen und Genitalien und drehen den Strom so weit auf, dass Angelica nicht schreien kann. Der Strom lässt ihren Körper so stark verkrampfen, dass es ihr unmöglich ist, einen Laut von sich zu geben. Als ob das nicht schmerzhaft genug wäre, schocken sie die Frau mit einem Taser und einem Viehstock. Wieder und wieder jagen sie den Strom durch ihren Körper, bis sie ihr den Viehstock schließlich vaginal einführen, um sie nun von innen unter Strom zu setzen. Sie foltern sie so lange mit Strom, bis die Innenseiten ihrer Schenkel rot und verbrannt sind. Während sie unaussprechliche Schmerzen aushalten muss, versucht die dreifache Mutter jedoch so zu tun, als gefallen ihr diese Behandlungen. Sie hofft, betet, fleht innerlich, dass die beiden sie dann am Leben lassen. Und wirklich, am nächsten Morgen erhält sie von David ihre Kleider zurück und darf gehen. Aus Angst, dass ihr die Polizisten niemals glauben würden, erstattet sie keine Anzeige. Nach der Entführung von Angelica beginnt Cindy noch wesentlich mehr Alkohol und Drogen zu konsumieren als zuvor. In ihren Rauschzuständen erzählt sie ihren Freunden immer wieder, dass David mehrere Frauen vergewaltigt und getötet habe. Doch sie glauben ihr nicht und schieben die Geschichten auf ihren enormen Alkohol- und Drogenkonsum. Im März 1999 will Cindy sich dann auf den Weg zu ihrer schwangeren Tochter nach Washington machen, um ihr beizustehen. Zuvor einigen sich David und sie jedoch darauf, eine weitere Frau zu besorgen, damit David in der Zwischenzeit zufrieden sein kann. Also verabreden sie sich mit der Prostituierten Cynthia Vidger. Als die junge Frau sich mit David in seinem Camper trifft, gibt er vor, ein Ranger zu sein und sie bei illegaler Prostitution erwischt zu haben. Er legt ihr Handschellen an und will sie mitnehmen, doch Cynthia kommt das Ganze komisch vor. Sie versucht sich zu befreien und tritt um sich, als Cindy mit einem Elektroschocker aus dem Camper kommt, auf sie zielt, abdrückt und sie mit einigen Tritten zu Boden bringt. Dann legen die beiden auch Cynthias Hals ein metallisches Hundehalsband um, kleben ihr den Mund mit Panzertape zu und eröffnen ihr, dass sie nun vergewaltigen werden. Vollkommen nackt und gefesselt bleibt Cynthia im hinteren Teil des Campers sitzen, während Cindy sie bewacht und David mit Vollgas zurück nach Elephant Butte rast. Dort verfahren die beiden mit Cynthia genauso grausam wie mit Angelica zuvor. In seiner Toybox schließt David sie an den Elektroschocker an, jagt Strom durch ihren Körper, schmiert Dosensuppe auf ihre Genitalien und lässt sie von einem Hund ablecken. 5 Stunden lang misshandelt er sie. Dann bringt er sie wieder ins Haus und kettet sie an die Wand und an das Bett im Wohnzimmer. Am nächsten Tag beginnt die Tortur von vorn. Er lässt Cynthia von der Decke herabhängen und schlägt sie mit unterschiedlichen Gürteln, Ruten und Peitschen. Dann vergewaltigt er sie mit einem seiner stacheligen Rohre und schießt dabei Bilder. Als er die junge Frau zurück ins Bett wirft und sie an die Wand kettet, hat sie so starke Schmerzen, dass ihr ganzer Körper taub und gefühllos wird. Wenige Stunden später holt er Cynthia erneut in seine Toybox. Dieses Mal hängt er Gewichte an ihre Brüste und an ihre Genitalien, während er sie mit der Schockpistole malträtiert. Als David am nächsten Morgen zur Arbeit fährt, ist es Cindy, die auf die Gefangene aufpassen soll. Doch sie ist unachtsam und merkt nicht, dass sie den Schlüssel zu Cynthias Kette auf einem kleinen Kaffeetisch direkt neben dem Bett liegen gelassen hat. Bevor sie Cynthia aufhalten kann, hat diese den Schlüssel in den Fingern und die Kette gelöst. Beinahe augenblicklich spürt die junge Frau einen unglaublichen Schlag auf den Kopf. Cindy hat ihr die Glaslampe über dem Kopf zerschlagen. Doch Cynthia gibt nicht auf. Mit aller Macht wehrt sie sich gegen die anbahnende Ohnmacht und gegen Cindy. Schließlich gelingt es ihr, durch die Tür des Trailers zu brechen und nackt, schreiend und blutüberströmt die Straße hinabzulaufen. Sie rennt so lange, bis sie durch die offene Tür eines anderen Trailers ein älteres Ehepaar sieht. Keuchend und zitternd hält sie vor ihrem Trailer an und bittet sie unter Tränen, die Polizei zu rufen. Nur wenige Stunden später werden David und Cindy verhaftet. Zu Beginn ihrer Inhaftierung behaupten beide, sie hätten Cynthia nur dabei helfen wollen, clean zu werden und sie deshalb festgebunden. Das Ganze sei in ihrem Einverständnis geschehen. Mit der Zeit jedoch merkt Cindy, dass sie in großer Gefahr ist, den Rest ihres Lebens hinter Gittern zu verbringen. Sie bekommt Angst und erklärt sich schnell bereit, im Austausch für eine bessere Behandlung und eine geringere Strafe mehr Informationen preiszugeben. So beschuldigt sie David, in ihrer Anwesenheit mindestens 14 Frauen getötet zu haben, und eröffnet, Roy habe den Mord an Mary B. Parker begangen. Doch nicht nur Cindy, Roy und David werden verhaftet. Auch Jesse wird am 26. April festgenommen und des 12-fachen Kidnappings, Vergewaltigung und Mithilfe beim Kidnapping von Kelly beschuldigt. Während das Gericht und die Polizeibeamten in den nächsten Monaten alles dafür tun, die Gerichtsprozesse vorzubereiten, versucht David über Liebesbriefe wieder an Cindy heranzukommen. Und er hat Erfolg. Cindy nimmt schließlich ihre Vorwürfe David gegenüber und ihr Geständnis wieder zurück. Am 2. Dezember 1999 fällt dann das erste Urteil. Roy wird wegen des Mordes an Marie zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Mai 2000 wird dann auch Cindy Handy wegen Kidnapping und sexueller Misshandlungen von Angelica Montano und Cynthia Vigil zu 36 Jahren Haft verurteilt. Anders als bei den anderen Beschuldigten erfolgen für die Taten von David Parker Ray 3 einzelne Prozesse. Jeder einzelne davon zieht sich über Monate und wird gestört und verlangsamt durch Rays häufige Krankenhausbesuche, durch vermeintliche Herzprobleme, den Tod des Richters und zahlreiche Änderungen bei der Zulassung von Beweismaterial. Nach dem ersten Urteil, bei dem Ray wegen der grausamen Taten an Kelly verurteilt wird, gibt er zu Protokoll: Ich fühle mich vergewaltigt. Ich glaube, ich wurde böswillig verfolgt. Wir waren nicht in der Lage, unsere Seite der Geschichte zu erzählen. Nachdem vor Gericht die Videoaufnahmen und die schrecklichen Tonbandaufnahmen als Beweismaterial zugelassen worden waren. Im zweiten Prozess wird Ray die Entführung, Vergewaltigung und Körperverletzung von Cynthia Vigil vorgeworfen. Die Beweislast ist so erdrückend, dass David nach nur wenigen Tagen einen Deal mit dem Gericht aushandeln will. Er gäbe alle Anklagepunkte zu, wenn es keinen dritten Prozess zu dem Vergehen an Angelica Montano geben würde und wenn sie seine Tochter aus dem Gefängnis entließen. Um sicherzugehen, dass David seine Strafe erhält, stimmt das Gericht zu. Jesse wird aus dem Gefängnis entlassen, während ihr Vater zu 223 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Nur ein Jahr später stirbt Ray mit 63 Jahren im Gefängnis an einem Herzinfarkt. Seine Tochter Jessie beginnt direkt nach ihrer Freilassung ein neues Leben unter neuem Namen. Niemand weiß, wo sie heute lebt. Bis heute wird behauptet, David Parker Ray habe mehr als 40 Frauen verschleppt, vergewaltigt und getötet. Bis heute ist keine einzige Leiche aufgetaucht. Und doch gibt es bis heute eine Website mit mehr als 400 Schmuckstücken, die in David Parker Rays Trailer gefunden wurden und von denen die Ermittler vermuten, dass er sie seinen Opfern abgenommen hat. So hoffen sie bis heute, dass sie jemals identifiziert werden.
Was in meinem Kopf ist gerade so, was ist da los? Was ist bei diesem Menschen los? Wie ekelhaft sind denn diese ganzen Aktionen bitte? Das ist ja, Das ist ja, bitte entschuldige das Wort, aber diese Aktionen sind so abartig.
Ich habe ja vor dem Fall nicht umsonst eine sehr große Triggerwarnung ausgesprochen und nicht umsonst gesagt, dass ich zwischendurch Pause brauchte.
Also, ja. Alter, ja. Ich finde, wir haben ja oft irgendwie brutale Fälle und schwierige Fälle und Fälle, wo man ganz sicher ganz viele Triggerwarnungen vorher braucht. Aber das war ja eine Aneinanderreihung von Triggern. Das war ja eine Aneinanderreihung von ekligen, schrecklichen, brutalen Dingen.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir schon mal so viel auf einmal hatten. Also so von der Menge so viel, weißt du?
So ich weiß, viel, was du meinst. Ich habe diese Tonbandaufnahme, die hat mich richtig fertig gemacht, bin ich ehrlich. Die hat mich richtig fertig gemacht. Die geht über eine Stunde. Und ich habe sie nicht als Original-Tonbandaufnahme irgendwo gefunden, nur Ausschnitte. Aber es gibt den kompletten Text dieser Tonbandaufnahme. Und weil ich ja nicht genau wusste, was da alles drin vorkommt, habe ich den kompletten Text der Tonbandaufnahme übersetzt, also gelesen und übersetzt. Und es war wirklich, ich wusste an manchen Stellen irgendwie nicht mehr, was ich dazu irgendwie, ich bin so wütend geworden einfach in dem Moment und so angewidert gleichzeitig. Und ein kleiner Teil von mir dachte sich so, ich höre auf, das reicht. Ist gut, es gibt keine Folge dazu, ich möchte das nicht mehr lesen.
So, halt, stopp.
Ja, weil es war so widerlich, einfach so widerlich und so menschenunwürdig und menschenverachtend und so frauenfeindlich und so abartig und pervers und es war einfach.
Habe ich das denn richtig verstanden, dass seine eigene Tochter ihn dabei unterstützt hat, dass sie Freundinnen von sich betäubt hat und zu ihm gebracht hat und dabei war, während er diese Freundin foltert, vergewaltigt, tötet?
Sie hat mitgemacht.
Auch, oh, also ja.
Er spricht ja in dieser Tonbandaufnahme von seiner Lady.
Ja, da dachte ich kurz, ich muss mich gleich übergeben.
Damit ist nicht seine Freundin oder Frau gemeint,
sondern seine Tochter. Jo!
Und in dieser Tonbandaufnahme kommen auch so Sachen vor wie bestimmte Vorlieben, ich versuch's echt irgendwie diplomatisch und vage. Mhm. Bestimmte Vorlieben, was Oralsex angeht, werden dargestellt, damit die Person, die sich das anhört, sich mental auf das vorbereiten kann, was von ihr erwartet wird. Und da wird unter anderem auf die Vorlieben seiner Tochter eingegangen. Ich weiß nicht, wie ich es noch generalisierter formulieren soll.
Alter, das ist so durch. Das ist ja, also, ja, ich sage das letzte Zeit oft, aber ich habe keine Worte dafür. Also, ich frage mich ja, was das für eine Dynamik ist. Das ist ja auch aus einer systemischen Sicht schon sehr interessant.
Also, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und das war ja tatsächlich von euch auch eine eurer Hauptfragen an uns. Von daher würde ich auch vorschlagen, dass wir uns auf die Beziehung zwischen der Tochter und dem Vater am meisten konzentrieren, weil sie ja auch relativ auffällig war. Ich meine, alles andere ist mehr oder weniger eindeutig, seien wir ehrlich. Bei ihm wurde später das Thema Psychopathie, zumindest habe ich das in zwei Quellen gefunden, dass Psychopathie diagnostiziert wurde, ein sehr, sehr ausgeprägter antisozialer sexueller Sadismus. Ich denke, das war jetzt irgendwie auch erwartbar.
Bisschen.
Aber was ich persönlich krass fand und verrückt fand, war die Entwicklung der Tochter. Denn seine Tochter ist größtenteils bei ihm aufgewachsen und hat sich irgendwann bekannt dazu, dass sie homosexuell ist und hatte eigentlich immer nur Freundinnen. Und das Kind, das entstanden ist, hat sie erzählt, war aus einem One-Night-Stand mit einem Freund von ihr. Und es war eigentlich nur ein Witz, dass sie miteinander geschlafen haben, weil sie ja eigentlich lesbisch ist. Und es wurde damals aber in der ganzen Community gemunkelt, dass ihr Vater der Vater ihres Kindes ist. Weil die beiden eine sehr, sehr enge Beziehung zueinander hatten.
Was ja gar nicht so abwegig ist, wenn man jetzt die ganze weitere Story kennt.
Ja, und ich hatte dazu den Gedanken, weil die beiden machen ja schon eine Entwicklung miteinander durch. Also ich versuche gerade sehr bewusst, sehr rational und psychologisch
zu gehen. Ja, ich glaube, da bin ich noch nicht.
Es tut mir leid. Sollen wir noch mal einen Schritt zurück? Hast du Fragen?
Ich hab unendlich viele Fragen dazu. Ich weiß aber nicht, ob du mir die beantworten kannst.
Ich versuch's.
Nochmal kurz zum Verständnis. Also ich glaube, ihr merkt es jetzt schon, ich kannte diesen Fall noch nicht. Ich wusste, David Parker Ray war mir zwar ein Begriff, aber ich hatte zum Beispiel nicht auf dem Schirm, dass er zusammen mit seiner Tochter Frauen vergewaltigt hat und getötet hat. Und später war es ja dann auch nicht nur die Tochter, sondern auch Freundinnen von ihm. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie kann es sein, dass diese Tochter mit ihrem Vater sowas macht? Ich frage mich, wie kann es sein, dass diese anderen Frauen und diese eine Frau sogar ihr eigenes Kind missbraucht mit ihm zusammen? Wie kann es sein, dass er da diese Menschen findet und diese Frauen findet, die das mit ihm machen? Eine davon sogar seine Tochter, wie gesagt. Obwohl es wahrscheinlich, wenn man sich das anguckt, wahrscheinlich bei der am Ende noch am nachvollziehbarsten ist als bei den... Nee, das würde ich gar nicht sagen. Nur weil sie ihr ganzes Leben mit ihm verbracht hat, heißt es ja nicht, dass das irgendwie nachvollziehbarer wäre. Ich habe ganz viele Fragen in meinem Kopf, ist gerade ganz viel Chaos. Ich weiß nicht, ob du es bemerkst.
Ja, ich kann das auch verstehen. Es ging mir ähnlich.
Das ist... Ja. Okay, Fragen. Habe ich Fragen? Wie kam das denn, dass seine Tochter damit aufgehört hat? Weil am Ende ist sie ja nicht mehr mit dabei.
Ja, sie ist irgendwann einfach wieder... Also sie haben ja erst zusammen... Der erste Mord, der passiert ist, war ja an Mary Parker, zumindest der erste, den ich beschrieben habe. Weil es über sehr, sehr viele Morde gar keine Aufzeichnungen, keine Geständnisse und keine Informationen gibt.
Mhm.
Und der Mord an Mary B. Parker, der von Roy, also von ihrem Kumpel, begangen wurde... Nachdem sie das gemacht haben, sind sie erstmal aus der Stadt abgehauen, um Gras über die Sache wachsen zu lassen.
Sie und Roy.
Genau, sie und Roy sind abgehauen und David ist geblieben, weil er hat da ja normal gewohnt. Und Jesse ist immer da irgendwie hingezogen zu ihrem Vater und dann war sie wieder weg und dann ist sie wieder hin und dann war sie wieder weg. Also sie hatte eine sehr sprunghafte Art, könnte man sagen. Und sie hat diese ganzen Sachen, die ihr Vater gemacht hat, halt schon mitbekommen, als sie noch im Teenageralter war. Also sie hat im Teenageralter schon mitbekommen, dass ihr Vater sadomasochistische Praktiken ausübt. Und hat als Jugendliche halt auch schon mitbekommen, dass Frauen aus diesem Trailer geflohen sind. Jetzt hatte ihr Vater ja aber auch das alleinige Sorgerecht für sie. Also würde ich auch davon ausgehen, dass sie da aufgewachsen ist. Dann hat sie ihn beim FBI angezeigt.
Ja.
Und das FBI hat nichts gemacht. Ihr Vater hat, by the way, auch nie rausgefunden, dass sie diejenige gewesen ist, die das FBI auf ihn gehetzt hat.
Mhm.
Und nachdem dann nichts passiert ist, ist sie weggezogen.
Das heißt, sie hat schon irgendwann bemerkt, dass das nicht okay ist, was da abgeht.
Ja, als Teenager wusste sie das offensichtlich, sonst hätte sie ihn ja beim FBI nicht angezeigt.
Ja.
Dann ist sie danach weggezogen und hat dann aber, also kam dann immer wieder zu Besuch, auch mit ihren Freundinnen, weil ihr Vater total beliebt war bei ihren Freundinnen, weil er so ein entspannter, freundlicher, liebevoller Mann war.
Den und man Dad nennt.
Genau.
Ist auch schon irgendwie weird, findest du nicht?
Und er hatte einen See auf seinem Anwesen, in Anführungszeichen, also auf seinem Grundstück und hatte da auch ein Boot und war so voll hilfsbereit und weil er Mechaniker war, konnte er allen möglichen Leuten helfen, damit irgendwelche Sachen wieder in Ordnung zu bringen und alle mochten ihn einfach total gerne.
Mhm.
Und seine Tochter war eben so ein krasses Partygirl und zusammen waren die irgendwie, weiß ich nicht, ein gutes Team.
Ja.
Und dann ist sie halt immer mal wieder zu Besuch gekommen und irgendwann ist sie schwanger gewesen. Und niemand weiß so richtig, wer der Vater dieses Kindes war. Und dann ist sie zurückgezogen wieder zu ihrer Freundin, mit der sie zusammen war, hat das Kind zur Welt gebracht und hat mit ihrer Freundin zusammen angefangen, das Kind aufzuziehen. Und dann hat sie sich von ihrer Freundin getrennt und ist wieder zu ihrem Vater nach Hause gezogen. Mit dem Kind. Wobei ich nicht weiß, was mit dem Kind in der Zeit passiert ist, weil dazu gab es keine Information.
Okay, langsam, glaube ich, komme ich in dieses Psychologische, weil in meinem Kopf gerade die ganze Zeit rattert.
Und dann ist sie halt immer hin und her. Dann haben sie die ersten Taten zusammen begangen. Das kann man aber nur so vage rekonstruieren, weil man bei David nicht weiß, wann er angefangen hat.
Ja, wollte gerade sagen, also sind wir uns sicher, dass er den ersten Mord wirklich mit seiner Tochter begangen hat? Oder hat er vorher schon angefangen?
Puh, jetzt machst du die Büchse der Pandora auf. Also, es gibt Berichte dazu, dass David schon sehr viel früher beispielsweise seinen Chef ermordet hat, weil die miteinander irgendwie Streit hatten. Mhm. Und er hat später ein paar Mal angedeutet, er hätte irgendwann mal einen Mann getötet und ihn in einen See geworfen. Und da wurde ein paar Jahre später, ein paar Wochen später wurde eine Leiche aus so einem See gefischt und die konnte nicht mehr identifiziert werden. Also wurde die Person begraben als John Doe. Mhm. Und erst Jahrzehnte später hat man mit DNA-Analyse herausgefunden, dass das sein Chef war. Er hat aber nie zugegeben, dass er den umgebracht hat. Man vermutet aber, dass er da quasi schon angefangen hat.
Ja.
Und es ist halt super schwer nachvollziehbar, weil er in einer ländlicheren Region aufgewachsen ist. Also Elephant Butte ist jetzt nicht unbedingt der Place to be. Das ist keine große Umgebung. Das ist am Rande der Wüste. Da passiert einfach nicht viel.
Okay.
Und die leben ultra weit auseinander. Du bekommst also eigentlich gar nicht mit, was deine Nachbarn da machen.
Was halt perfekt ist, wenn du Leute foltern und töten möchtest.
Korrekt.
Mhm.
Und du findest halt auch nicht richtig raus. Es gab mehrere Leute, die getötet worden sind. Es gab einen Kenneth, von dem man sich bis heute nicht sicher ist. Das war nach so einer durchzechten Barnacht. Und am nächsten Morgen wurde er gefunden mit Metallkugeln im Magen und einem Stück von einer Türklinke in seinem Po. Und er war tot. Und man weiß bis heute nicht, ob das Roy war oder ob das David war oder ob das keiner von denen war. Aber unter merkwürdigen Umständen ist jemand gestorben, mal wieder, den die beiden auch irgendwie kannten und den David kannte.
Ja, und wo irgendwie auch so sexuelle Komponenten sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist in allen Taten von denen ist so total... Also irgendwie, ich weiß, es ist jetzt nicht... In meinem Kopf ist gerade irgendwie so das Wort Overkill. Ich weiß, dass es kein Overkill war, aber irgendwie so unnötig viel Brutalität, also aus meinen Augen, unnötig viel Brutalität und immer mit diesem Sexuellen verbunden. Und das ist immer so, es kommt mir immer so vor, so es ist zu viel. Es ist unnötig viel.
Du meinst, es hat
irgendwie... Es fühlt sich für mich... Jetzt aus diesen Beschreibungen, natürlich ist es jetzt eher sowas Subjektives, aber es fühlt sich für mich nicht so an, als ob diese ganzen Taten und dieses ganze Sexuelle und dieses ganz arg Brutale wirklich nötig, also wie soll ich das beschreiben?
Fühlt es sich für dich auch an, also bei dem einen Mord von dem Kenneth, von dem ich nicht genau weiß, wer dem oder niemand genau weiß, wer den begangen hat, jetzt mal abgesehen, aber bei den anderen Morden, bei den drei, was heißt Morden, aber das war ja teilweise, haben die Frauen das ja auch überlebt. Aber diese Folter, ich habe die ganze Zeit an Hypersexualität gedacht.
Ja, danke. Okay, weil das Wort habe ich gesucht. Genau, ja.
Weil ich dachte, okay, du warst mit ihr 5 Stunden da drin. Also mal ganz, wir klinken jetzt gedanklich mal kurz den emotionalen Teil und den widerlichen Teil, dass diese Frau das 5 Stunden lang mitmachen musste, aus und denk mal nur kurz daran, warum das passiert ist und warum David das gemacht hat. 5 Stunden, dann schläft sie ein paar Stunden, dann holt er sie wieder für 5 Stunden. Und das ist halt einfach was, wo ich in meinem Kopf, das hat so was unglaublich Exzessives.
Ja, genau, es ist exzessiv, es ist zu viel, es ist irgendwie... Nicht, ich will nicht sagen, dass andere Taten verhältnismäßig sind, aber es fühlt sich halt einfach too much an. Das ist so, es kann doch nicht sein, dass das alles nötig ist, damit er befriedigt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja. Das ist ein unglaubliches Bedürfnis, ne? Also es ist so ein Hyperbedürfnis irgendwie.
Das ist ganz eklig.
Ich finde es auch richtig, also wirklich richtig, richtig widerlich.
Ich würde allerdings jetzt wirklich ganz gerne, ich glaube, ich bin jetzt bereit, dass wir auf die Psychologenschiene gehen.
Gut.
Weil jetzt drängt sich mir ganz dolle die Frage auf, was ist das für eine Dynamik zwischen Vater und Tochter gewesen?
Und ich habe eine Idee dazu. Darf ich sie jetzt sagen? Jetzt will ich sie sagen. Also, das hat sich zwischen denen ja verändert.
Ja.
Sie ist bei ihm aufgewachsen und er war irgendwie ihr Papa, wie auch immer die Beziehung zwischen den beiden gewesen ist. Mhm. Seine Kinder aus der Ehe davor behaupten, dass er nie gewalttätig geworden ist, dass er nie böse gewesen ist, dass er ihnen nie was angetan hat. Und alle Leute um ihn herum sagen immer, er war so ein liebevoller, warmherziger Mensch und er war total für jemanden da und aufmerksam und freundlich. Und was ich irgendwie auffällig fand, reine Theorie, ist, seine Tochter zeigt ihn beim FBI an, nachdem sie ihre ganze Teenagerzeit lang so super verstörende Sachen sieht. Alles, was sie irgendwie in puncto Sexualität sieht, genauso wie er, als er klein war, hat was mit BDSM zu tun. Weil ihr Vater das ekstatisch auslebt und sie offensichtlich auch nicht davon abschirmt, so wie andere Eltern das bis zum gewissen Grad vor ihrer Sexualität tun sollten, ihren Kindern gegenüber. Ne? Also das ist irgendwie, du gibst deinen Kindern keine Pornohefte.
Ja, und vor allem lässt du deine Kinder nicht irgendwie mitkriegen, zugucken, was weiß ich, dass wie du
ja, nee,
das alles machst. Nein, nein, so, nee, nein. Das gehört da einfach nicht hin. Da ist eine Grenze, da ist eine Generationengrenze. Nee.
Ja.
Ja.
Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie diese Sachen super verstörend fand, sie zum FBI gegangen ist und das FBI ihr nicht geholfen hat. Sie haben ihr nicht geglaubt. Und sie hat gesagt, ey, das und das passiert und ich find's richtig schlimm und ich weiß nicht, ob das normal ist, ich glaube nicht. Und die sagen, ja, hey, aber ich meine, seien wir ehrlich, du baust auch Drogen mit deinem Vater an. Also vielleicht habt ihr auch einfach nur Streit gehabt. Und die Tatsache, dass die beiden zusammen Drogen anbauen, finde ich schon ungewöhnlich, aber für die Verhältnisse dieser ganzen Leute, die ich im Zuge meiner Recherche kennengelernt habe, in Anführungszeichen, wundert mich das nicht, weil jeder der Charaktere, mit denen ich mich befasst habe bei diesem Fall, hat irgendeine Geschichte von Delinquenz, Drogenabhängigkeit, exzessivem Alkoholkonsum oder ungewollten Schwangerschaften. Beziehungsweise und ungewollten Schwangerschaften. Ja. Also nicht, dass mich jetzt hier jemand falsch versteht. Aber sie haben alle eine sehr verworrene, komplizierte, häufig straffällige Geschichte. Und dass die beiden dann zusammen Marihuana anbauen, ist jetzt, finde ich, kein Delikt, das man vergleichen kann mit, ich habe Frauen in meinen Trailer eingesperrt und sie gefoltert.
Nee, finde ich auch nicht.
Und sie bekommt keine Hilfe vom FBI, also zieht sie weg. Sie haut ab. Sie verlässt ihren Vater danach und geht und zieht aus. Und so nach dem Motto, ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Und in der neuen Stadt wird sie so voll das Partygirl. Also auch in der neuen Stadt ist sie sofort überall bekannt. Jeder kennt sie, sie ist überall vorne mit dabei. Sie hat super viele Freunde in der ganzen Partygesellschaft. Sie nimmt sehr viele Drogen. Sie konsumiert sehr, sehr viel Alkohol. Sie rutscht also in diese komplette Szene irgendwie mit rein. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie als Jugendliche die gleiche Art von Sexualität gelernt hat wie ihr Vater. Und ich kann nicht ausschließen in meinem Kopf, dass ihr Vater sie nicht missbraucht hat als Kind oder als Jugendliche. Weil wenn die beiden irgendwie so eine Beziehung zueinander hatten, bei dem sie ihm so ausgeliefert war und er ihr dieses ganze BDSM-Thema auch so vorgelebt hat, dann hat er sie vielleicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt dominiert und irgendwann ist sie auf seine Ebene aufgestiegen, quasi in Anführungszeichen. Weil wenn du dir vorstellst, dass er sie geschwängert hat und er hat das nie mit den Frauen gemacht, mit denen er Kinder hatte, dann wäre sie damit auf seine Ebene hochgerutscht. Und wenn sie dann die gleichen sexuellen Vorlieben irgendwie wie er empfunden hätte oder vielleicht das Bedürfnis hatte, dazuzugehören und dass ihr Papa sie lieb hat, weil sie eben in dieser super twisted Kindheit schon aufgewachsen ist, dass das ihre Gemeinsamkeit ist, Sexualität, dann macht sie das zusammen mit ihrem Papa und fängt irgendwie an, diese komische Dynamik anzunehmen. Und es hat vielleicht sogar einen doppelten Effekt, weil wenn er andere missbraucht, missbraucht er sie nicht mehr. Und sie kann vielleicht auch nicht weg von ihm, weil es ist ihr Vater. Und sie will irgendwie, dass sie immer noch Kontakt hat zu ihm, weil Kinder lieben ihre Eltern. Und dann kommt sie zurück und sie missbrauchen zusammen andere, weil es zum einen die einzige Verbindung ist, die sie haben. Zum anderen sie vielleicht diese sexuellen Tendenzen von ich will Macht ausüben auch hat, weil sie selber Opfer von sexueller Gewalt und Missbrauch geworden ist und es ja häufig diese Opfer-Täter-Umkehr gibt, dass dann Opfer eben später selber zu Tätern werden, um dieses Gefühl nicht nochmal zu empfinden. Und dann machen sie es zusammen, um sich mächtig zu fühlen und weil es das ist, was sie verbindet.
Ja, vor allem, wenn wir jetzt gerade den Gedanken auffassen, würde sie es ja nicht machen und würde sie Opfer sein, würde sie das ja alles ja nochmal durchleben müssen. Also ist die für sie das kleinere Übel mitzumachen.
Vielleicht.
Was ja auch immer eine Rolle spielt bei so Alkohol- und Drogengeschichten oder immer oft eine Rolle spielt, ist ja auch so das Thema Co-Abhängigkeit. Ich frage mich, ob das irgendwie so eine Rolle... Also ich glaube, wie so oft denke ich, dass es da nicht die eine Ursache gibt und die eine Erklärung dafür, sondern dass da auch ganz viel Verschiedenes zusammenspielt. Aber Co-Abhängigkeit ist ja schon was, was so in Zusammenhang mit Alkoholabhängigkeit, Drogenkonsum schon mal häufiger vorkommt, sage ich mal. Vor allem in solchen
in solchen Familienbeziehungen.
Aber warum meinst du das? Weil ihr Vater war kein Alkoholiker und auch kein Drogenjunkie.
Aber die haben doch zusammen Drogen angebaut.
Ja, aber er hat sie nicht. Also er war, von dem, was ich mitbekommen habe, kein drogenabhängiger, drogenkonsumierender, viel Alkohol trinkender Mensch.
Das habe ich jetzt einfach angenommen, weil ich dachte mir, wenn die beiden Drogen anbauen, dann haben die vielleicht auch sie zusammen konsumiert.
Sie haben es verkauft.
Ah, andere Idee, die ich gerade hatte. Du hast ja gesagt, dass die Tochter dann so auf diese Ebene hochgerutscht ist mit der Schwangerschaft, die eventuell von ihm ist, eventuell auch nicht, war. Und wenn ich so an so, gerade so irgendwie an so Therapie denke und so Erklärungsansätze, ist schon ein schwieriges Thema, wenn Kinder nicht die Rolle des Kindes einnehmen, sondern von den Eltern und Erwachsenen auf die Rolle eines gleichwertigen Partners oder sowas gehoben werden. Also weißt du, dass da halt einfach so die Rolle, die Tochter eigentlich haben sollte oder die eigentlich die gesunde Rolle, nämlich die Tochter sein, das heißt auch nicht diese übergreifende Erfahrung machen, dass der auf welche Art von Sexualität der Vater steht, das irgendwie nicht miterleben zu müssen.
Sorry.
Das irgendwie nicht miterleben zu müssen. Wenn wir auch davon sprechen, vielleicht wurde sie missbraucht, später dann auch eventuell mit ihm zu verkehren und sein Kind auszutragen. Und dann eben als sein Partner, seine Partnerin und auch als seine Lady diese Taten zu machen, das ist ja, allein dieses Wort Lady ist ja eigentlich total fehl am Platz für seine Tochter. Weißt du, was ich meine? Das gibt ihr eine Rolle.
Da waren sehr viele Dinge, die waren fehl am Platz.
Ja, es gibt ihr eine Rolle, die ja gar nicht ihrer entspricht, sondern sie ist die Tochter, sie ist nicht die Partnerin.
Ja.
Und also das als eines der vielen Ursachen, was ich denke, was da mit reingespielt hat, ist ja was vor allem wenn das schon früh anfängt, was man ja eine junge Frau oder generell einen jungen Menschen total verstören kann.
Ja.
Weil gerade wenn man aufwächst, man sucht seine Rolle, man sucht, okay, wo sind meine Grenzen, wo sind Grenzen zu den Menschen, mit denen ich aufwachse, mit denen ich lebe, sozusagen, wo bin ich und wo fange ich an, wo fängt der andere an? Und das ist ja alles Dinge, die damit total verschwimmen und die damit total verstört werden. Weißt du, was ich meine?
Also
ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt auch mit da reingespielt hat.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Was ich auffällig fand tatsächlich, ist die Tatsache, dass sie bei dem Mord an Mary B. Parker Roy das Seil in die Hand drückt. Sie ist diejenige, die sagt, bring sie um. Und er tut das. Und das war was, wo ich irgendwie hellhörig geworden bin, weil sie war auch diejenige, die Mary überhaupt aus dieser Kneipe rausgeholt hat. Sie war diejenige, die sie bedroht hat. Sie war diejenige, da war David gar nicht dabei. Die waren zu dritt in der Bar. Sie war diejenige, die Mary zu dem Dings von ihrem, also zu dem Trailer von ihrem Vater gebracht hat.
Sie wusste aber auch, dass ihr Vater das gut findet.
Ja, genau. Und also, was ich daran nur so krass fand, war, was für ein Level an Manipulation sie selber von ihm gelernt und übernommen haben muss. Weil als sie das gemacht hat, also als sie im Gefängnis war, war sie schon über 30. Also das war eine erwachsene Frau, das war kein Teenager mehr. Und als sie diese Taten begangen hat, war sie eine erwachsene Frau, so wie du und ich.
Aber das ist, glaube ich, nochmal sowas. Ich finde, sie hört sich für mich die ganze Zeit an wie ein Teenager.
Weil sie nur Blödsinn macht.
Ja.
Also von dem, was ich so... Ja, sie ist halt nur auf Partys, sie hat keinen vernünftigen Job. Und irgendwie, also man weiß irgendwie auch nicht so viel über sie. Aber was ich dann auch irgendwie krass fand, was so ein bisschen gegen die Parenti vielleicht auch vorbei. Also was ich krass fand, war die Tatsache, dass er gesagt hat, hey, ich mache mit euch einen Deal, aber dafür müsst ihr meine Tochter freilassen.
Naja, die hatten ja schon eine Art Beziehung und bestimmt auch eine Art Zuneigung zueinander. Eine, die halt für mich empfunden total verquer und total, wahrscheinlich auch total unangemessen und ganz weird war. Aber dass da Zuneigung bestand, wird ja so sein.
Safe, aber für seine Frau hat er es nicht gemacht.
Ja, aber so wie sich's anhört, war ja seine Tochter eine Art Frau für ihn.
Ja, aber ich fand das so auffällig. Er hat es für seine Frau gar nicht versucht, nur für seine Tochter. Ich fand es irgendwie auch auffällig, dass er diese Dinge, die er von den anderen Frauen wollte, von Cindy zum Beispiel nie verlangt hat. dass er, zumindest soweit ich weiß, von Cindy diese BDSM-Unterwerfungsgeschichte
hatte, oder?
Ja, aber es war seine Freundin.
Ach so, ja.
Also, dass er das von seiner Freundin nie haben wollte, diese Unterwerfungssachen, dieses BDSM-Dominanzthema, dass das, das, und weißt du, welcher Gedanke mir auch gekommen ist, warum möglicherweise seine ganzen Ehen gescheitert sind? Weil das immer der Zeitpunkt war, in dem er versucht hat, irgendwie das in die Beziehung zu integrieren. Und die Frauen gesagt haben, ich will nicht. Das kann ich mir auch vorstellen. Und mit der einen Frau war er richtig, richtig lange zusammen. Ich glaube, 10 Jahre. Und ich könnte mir vorstellen, dass über diese 10 Jahre hinweg seine Fantasien immer krasser geworden sind. Und sie irgendwann gesagt hat, ich will nicht mehr. Mir reicht's. Das ist mir zu krass.
Ja.
Und dass vielleicht daran auch seine Ehen gescheitert sind. Und er deswegen, als er dann die Möglichkeit hatte, das mit anderen Frauen auszuleben, dass er das dann auch von seinen Partnerinnen nicht mehr verlangt hat. Aber dass Jesse und er schon in ihrer Jugend und in ihrer Kindheit diese Beziehung zueinander hatten und dass es vielleicht auch die einzige Möglichkeit war, über die sie so eine, es ist so ein falsches Wort, aber ich finde kein besseres, Bonding Experience haben konnten. Weißt du, was ich meine? Es ist eklig, ich weiß, aber ich habe kein anderes Wort gefunden.
Ja. Naja, so gesehen ist sie ja auch die Frau, die ihn begleitet hat während dieser ganzen Phase, in der er sich, das ist auch wieder ein ganz falsches Wort, entdeckt hat, in der er so seine Sexualität entdeckt hat in diese Richtung. Also das BDSM war ja schon seit er ganz klein war da. Ganz klein, aber das hat er ja auch, wie Jesse es bei ihm gesehen hat er es ja nicht auf die gleiche Art und Weise, aber ja schon irgendwie mitgekriegt oder erfahren von seinem Vater.
Ja.
Aber dieses... Also wir gehen ja davon aus, dass dieses Sexuelle in Verbindung mit dem Foltern und dem Töten sich entwickelt hat, als sie auf der Welt war.
Ja.
Und dass sie ja dann die Frau war, die da immer dabei war und die das miterlebt hat und die quasi an seiner Seite war. Und dass vielleicht deswegen sie diese besondere Stellung hatte, weil sie diese beiden Bereiche seines Lebens vereint hat und trotzdem geblieben ist, so in dem Sinne. Weißt du, was ich meine?
Das könnte auch sein. Was ich auch krass fand, war, dass sie diese Eigeninitiative dann auch gezeigt hat und sie selber da auch dann eben Marie zum Beispiel in die Fänge am Ende des Tages von ihrem Vater gebracht hat und sie ja auch aktiv mit missbraucht hat. Und das ist auch einfach was, wo ich mir denke, wie lange musst du dein Kind manipulieren, in Anführungszeichen? Also wie krass was musst du denn mit deinem Kind machen, dass es sich später zu einem solchen Erwachsenen entwickelt, weil ich will Jessie auf keinen Fall irgendwas von der Verantwortung nehmen, weil sie ist eine erwachsene Frau gewesen und sie hätte das Unrecht ihrer Taten einsehen müssen und sie hätte sagen müssen, stopp, ich mach das nicht mehr und hätte, sie hat ihn beim FBI angezeigt, ja, aber entweder hätte sie dann noch weitergehen müssen. Was heißt,
sie wusste, dass es nicht okay ist?
Natürlich
sie wusste es. Sie hatte diese, wenn wir immer von Einsichts- und Steuerungsfähigkeit sprechen, sie hatte diese Einsichtsfähigkeit.
Ja. Und irgendwas ist dann passiert. Irgendwas ist passiert, was dazu geführt hat, dass sie ihn nicht nur gedeckt hat, sondern mitgemacht hat. Und da kann ich mir halt irgendwie nur erklären, dass es dieses Ding war, was sie beide so miteinander hatten.
Ich frage mich gerade, jetzt so vielleicht so abschließend, der Gedanke, vorhin haben wir ja gesagt, dass sie sich für uns anhört, obwohl sie eine erwachsene Frau auch zu dem Zeitpunkt schon war, dass sie sich die ganze Zeit anhört wie ein Teenager.
Ja.
Und ich frage mich, ob sie nicht vielleicht sich nicht nur eben so wirkt, sondern vielleicht nicht wirklich auch vielleicht ihr ganzes Leben lang in dieser Denkweise von einem Teenager oder in der Pubertät so in einer ähnlichen Denkweise eben gesteckt hat. So in diesem Sinne von, wer bin ich? Ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich orientiere mich an dem, was mir vorgelebt wird. Und dann auch mit so einem Bedürfnis von Wertschätzung und Anerkennung von Seiten des Vaters. Ich meine, er war ja ihre Bezugsperson. Er war derjenige, mit dem sie aufgewachsen ist. Und so ein bisschen die Frage, ob da nicht vielleicht immer dieses Bedürfnis nach Anerkennung mit reingespielt hat, was auch dazu geführt hat, dass sie die Dinge auch gemacht hat, auch wenn er nicht da war.
Ja, das könnte natürlich sein. Und natürlich könnte es auch sein, dass sie selber auch auf einer sexuellen Ebene Gefallen daran gefunden hat, das zu tun.
Klar, ja.
Weil ich meine, am Ende des Tages ist BDSM prinzipiell ja nicht so, wofür man sich schämen müsste. Wenn man dafür ein Fable hat, ist das ja fein.
Solange alles einvernehmlich ist.
Richtig.
Wichtig.
Richtig.
Wichtig und richtig.
Ja. Ja. das lässt mich, glaube ich, nicht los. Ich werde da heute Nacht wahrscheinlich noch drüber nachdenken, ob mir noch irgendwas einfällt.
Ich finde es auch echt unbefriedigend, dass wir das so ein Fall, wo wir so viel zu wenig Wissen haben, wo ich irgendwie viel mehr Infos gerne hätte. Und ich glaube, dass man da psychologisch total viel rausholen kann. Und ich bin gerade irgendwie so ein bisschen unbefriedigt, weil ich mir denke, da ist doch noch bestimmt so viel mehr.
Weißt du, was mir auch sehr auffällig vorkommt? Cindy, die all diese Dinge gewusst hat und die ihm ja auch geholfen hat, die Frauen zu überwältigen und die sie für ihn überwacht hat und die sie festgehalten hat, war nicht einmal mit in diesem Trailer. Und ich finde, das unterstreicht irgendwie noch mehr diese vollkommen verquere Beziehung, die die beiden miteinander hatten und die sich vielleicht auch über die Zeit ihres gemeinsamen oder des Aufwachsens der Tochter und des gemeinsamen Entwickelns irgendwie ergeben hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil sie hat auf jeden Fall was Besonderes gehabt, weil er hat die anderen Frauen nicht mit reingelassen, er hat sie gar nicht mit reingebeten, aber seine Tochter hat er seine Lady genannt. Mir wird es so schlecht, wenn ich das sage. Sorry, aber
es ist wirklich.
Oh, es ist so falsch.
Ja, das hört sich wirklich ganz falsch an. Ja. Ich würde sagen, damit beenden wir diese
höchst verstörende
Folge, die sich wirklich in dieser Folge überdurchschnittlich oft hat sich vieles, was ich gesagt habe, ganz falsch angefühlt.
Ja. Ach so, zwei positive Sachen zum Schluss vielleicht noch. Es gab vor Gericht ja mehrere Opfer, die ausgesagt haben, beispielsweise Kelly, die ausgesagt hat, aber auch Cynthia zum Beispiel. Und auch wenn sie alle bis heute, soweit ich weiß, damit zu tun haben, dass ihnen das passiert ist, hat Cynthia zum Beispiel eine Art Verein gegründet für die Sicherheit auf den Straßen von Albuquerque, weil sie da damals, ich meine, es war Albuquerque, dass sie da entführt wurde. Aber auf jeden Fall setzt sie sich dafür ein und kümmert sich darum und hat da sehr viel soziales Engagement gezeigt. Und das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend nach all dem, was passiert ist. Und ich habe dazu noch ein Buch gelesen. Ich habe leider vergessen, wie es heißt, aber ihr findet es, wenn ihr es googelt, garantiert. Es ist nicht super lang, fasst die Geschehnisse aber ganz gut zusammen und hat tatsächlich noch einige sehr verstörende Details über das weitere Leben der Opfer und dass die eine Mutter von einem der Opfer auch von einem Serienmörder getötet wurde und so. Also ganz verrückte, traurige Verstrickungen, die irgendwie für mich noch mehr gezeigt haben, was für ein in meinem subjektiven Empfinden sozialer Brennpunkt das eigentlich war, wo all diese Dinge passiert sind. Und
wir werden das Buch auf jeden Fall mal raussuchen und dann sicher auf Instagram posten.
Und es gibt eine Dokumentation auf YouTube, die habe ich nicht komplett gesehen. Ich musste sie leider ein bisschen durchskippen, weil ich so viel Dinge gelesen und recherchiert habe. Aber die verlinken wir euch auf jeden Fall auch.
Genau. Ich nehme an, auf Instagram wisst ihr alle, wie wir heißen mittlerweile. Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammen.
Dann würde ich sagen, beenden wir diese heutige Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und wir wünschen euch noch einen schönen Tag.
Und seid lieb zueinander.
Ja, bitte.
Ja, bitte.
Bitte seid lieb zueinander und seid lieb zu euch selbst.
Oh, das sollten wir auch noch aufnehmen.
Das Ende wird zu lang.
Irgendwann haben wir so ein 5-Minuten-Ende.
Also ihr Lieben, wir sagen
tschüss.
Das war Blackbox, der Psycho-Podcast. Eine Produktion von Auf die Ohren. Konzept und Redaktion Maxi Bels und Barbara Focke.
Schnitt und Sounddesign Milan Fay. Projektleitung und Vermarktung Marie Seltmann.